Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe extra meine Bibel mitgenommen, weil ich muss ja heute länger predigen. Bible Study. Und das Thema heute, ihr habt schon gesehen, glaube ich, denke ich jetzt mal. Lena hat es vorher kurz angetönt. Ich glaube, ein Thema, es gibt so viele Leute, die sagen, auch Frauen sagen, das interessiert sie nicht. Das Thema interessiert sie eigentlich nicht. Und das, man weiß ja, was wir glauben. Und wenn du dann in der Bibel einige Stellen liest oder die vorliest, dann merkst du dann, dass Windows ganz komische Geräusche macht, aber das war ja klar. Es muss jetzt, ja. Was wollte ich eigentlich sagen? Irgendetwas wegen Frauen, genau. Es gibt so viele Menschen, vor allem in, sag jetzt mal, moderneren Gemeinden, die sagen, das Thema interessiert sie nicht, sie wissen Bescheid. Und wenn du dann in der Bibel einige Stellen vorliest, dann merkst du, dass es dann trotzdem extrem viele Fragen aufwirft. Und ich glaube, ich habe zu keinen Stellen so viele Fragen bekommen im letzten Jahr wie zu diesen Stellen über Frauen. Und Frauen, vor allem Frauen in der Church, dürfen Frauen predigen, dürfen Frauen lehren, dürfen Frauen überhaupt leiten. Und ich glaube, wenn du vorher Lena hier gesehen hast, das war natürlich jetzt abgemacht, oder? Dann weißt du, was wir glauben. Aber heute Abend wollen wir lernen, warum wir das glauben, was wir glauben. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, vor allem in der heutigen Zeit, dass wir die Leute mitnehmen auf eine Reise, auch ungläubige Leute auf eine Reise und ihnen zeigen, warum glauben wir, was wir glauben. Nicht einfach sagen, das ist so, die Bibel sagt das so, sondern sie mitnehmen auf eine Reise, vielleicht auf die Reise, die du selber gegangen bist. Und das wollen wir heute Abend machen. Und ich persönlich, ich freue mich extrem darauf. Weil ich habe eigentlich einen ganzen Kurs, der mehrere Abende geht oder gehen würde, bin ich am Zusammenstellen oder habe ich im letzten halben Jahr, glaube ich, angefangen zusammenzustellen zu diesem Thema. Und heute Abend machen wir aber nur eine Lektion. Und ich habe mir am Anfang gedacht, ich mache einfach so oberflächlich, so einmal das Thema so ein bisschen abreißen, damit wir einfach die wichtigsten Sachen wissen. Aber heute Abend habe ich gemerkt, wahrscheinlich geht es doch ein bisschen tiefer. Und ich freue mich extrem darauf, weil ich habe heute noch sicher noch mal einiges dazugelernt, als ich selber noch mal die Bibelstellen angeschaut habe. Also ich habe den Titel genannt Frauen und Predigen oder Frauen und Lehren oder Frauen und Leiten oder Frauen und Kochen, das habe ich jetzt nicht geschrieben. Nein, das war ja klar. Pünktli habe ich gemacht, oder? Frauen und Predigen, Frauen und Lehren, Frauen und Leiten. Oder auf Englisch, women, das sagt man häufig, Women in Ministry, das heißt so viel wie Frauen im Dienst oder Frauen in der Kirche, Frauen in der Gemeinde. Und heute Abend schauen wir aber jetzt nicht an, was ist jetzt, wie verhalten sich Frauen jetzt explizit oder nur in der Gemeinde, sondern wir schauen einfach einige explizite Sachen an über die Frau, weil das Bild auch in der Church, in der Gemeinde so getwistet ist, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, verdreht ist und Bibelstellen falsch verstanden werden, dass ich glaube, es extrem wichtig ist, dass nicht nur Frauen wissen, warum sie predigen dürfen, warum sie lehren dürfen, warum sie leiten dürfen, sondern auch Männer. Ich glaube, wir brauchen eine Offenbarung darüber. Weil der verdreht, den kennen wir. Das ist der Teufel. Und er hat es anscheinend geschafft, zu diesem Thema so viel Verdrehung, so viel Verwirrung zu stiften, obwohl es eigentlich ganz klar ist, und das werden wir nachher sehen, es gibt einige Bibelstellen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick extrem klar sind, aber das, was ich dir am meisten mitgeben werde, habe ich hier aufgeschrieben, du brauchst eine biblische Sicht. Allgemein zum Thema Frauen, auch zum Thema Mann natürlich, zu allen Themen ist klar, aber heute geht es jetzt um die Frau. Du brauchst eine biblische Sicht und ich glaube, das ist wirklich, es tönt so einfach, ist ja logisch, wir machen Bible Study, du brauchst eine biblische Sicht. Aber ich glaube, dass unsere Sicht extrem geprägt ist von dem, was wir lernen in unseren Schulen, in unseren Universitäten, in unseren, da wo wir gebildet werden. Und dann irgendwie vielleicht auch in der Gemeinde und dann wird noch irgendwie erklärt, oh, Frauen dürfen nicht predigen. Oh mein Gott, in der Grace Church predigen Frauen, da darfst du nicht hingehen. Dann hörst du solche Dinge und du hörst Dinge einfach vom Hören sagen, aber es prägt dich. Du kannst sagen, was du willst, ich weiß es von meinem eigenen Leben, es prägt dich. Also wir wollen nicht, dass die Universitäten uns prägen, die Schulen uns prägen oder unsere Kinder oder wen auch immer, sondern dass die Bibel uns prägt und dass wir eine biblische Sicht auf Dinge haben, die unabhängig ist von Kultur, die unabhängig ist vom Zeitalter, wo wir gerade leben, die unabhängig ist von dem, was gerade in ist. Und ich persönlich glaube, das ist extrem wichtig, weil es nur so möglich ist, Leute auch wirklich fundiert abzuholen und ihnen eine andere Sicht zu geben. Und ich habe mir aufgeschrieben, zwei Dinge, die ich mit euch anschauen möchte, und ich hoffe, wir schaffen das heute Abend. Erstens, was wir denken, dass Paulus geschrieben hat. Weil die schwierigen Stellen im Neuen Testament sind eigentlich alle von Paulus geschrieben. Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, Paulus wurde benutzt von Jesus, um es aufzuschreiben. Das ist eigentlich Gott, der einen Menschen benutzt, um etwas aufzuschreiben. Also, und die schwierigen Stellen kommen eigentlich ausschließlich in den Briefen von Paulus vor. Und ich möchte das anschauen mit euch, was wir denken, was Paulus geschrieben hat, und dann das, was Paulus wirklich geschrieben hat. Und dafür machen wir jetzt eine kleine Reise zum Thema Frau durch die Bibel. Und ich finde es ja lustig. Ich bin, glaube ich, der am meisten hier gepredigt hat über Frauen in dieser Church. Und ihr alle wisst, ich liebe jetzt das Bild von der Braut als Gemeinde nicht unbedingt. Weil ich ein Mann bin und ich mich selber nicht so fest mit einer Braut identifizieren kann. Und ich habe auch kein Problem, das öffentlich zu sagen. Oder ich glaube, jeder, der etwas anderes sagt, ist entweder komisch oder ist einfach nicht ehrlich. Ganz ehrlich, ich meine, das beste Bild, das Gott uns gibt in der Bibel von Gläubigen, ist das eines weiblichen Wesens, einer Braut. Und ja, Frauen dürfen gerne mitmachen, kein Problem. Aber ich habe Mühe damit, ich habe immer noch Mühe damit. Trotzdem predige ich jetzt schon wieder über Frauen und ich finde Dinge heraus. Ich denke mir manchmal, Jesus, kannst du mir nicht irgendwie Dinge zeigen für Männer mehr? Oder? Weil es gibt ja die Tendenz, es gibt ja mehr Frauen auf der Erde als Männer und es gibt auch viel mehr Frauen, die in Churches gehen als Männer und das ist ein Problem. Für christliche Single-Männer ist das ein Problem. Also, du brauchst eine biblische Sicht. Und ich möchte auch noch etwas sagen, heute geht es nicht um Gleichstellung, es geht nicht um Gleichberechtigung, weil wir glauben, dass Gott Mann und Frau mit dem genau gleichen Wert gemacht hat. Genau gleich viel Wert. Nicht die gleichen Aufgaben, ein Mann bringt kein Baby zur Welt, eine Frau schon. Also anatomisch nicht genau gleich, aber der Wert ist genau gleich. Also die Gleichstellung oder die Gleichberechtigung, je nach Definition, aber wir nehmen jetzt eine biblische Definition, die ist schon von Anfang an gegeben. Und das alles wurde verdreht, aber es wurde nicht von Gott verdreht, sondern von jemand anderem. Und wir Menschen haben da einfach mitgemacht, oder? Und wir sind jetzt heute nicht in einem, ist ja logisch, ich bin ein Mann, wir sind nicht in einem Feministenclub oder irgendetwas und schauen uns irgendwelche Dinge an, sondern wir beschäftigen uns mit dem, was Gott sagt. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, in christlichen Kreisen ist das so weit verbreitet, dass Mann und Frau sich gegenseitig ergänzen. Oder wie sagt man, gegenseitig ganz machen. Und das gibt das Bild ab, dass wenn du ein Single-Mann bist oder eine Single-Frau bist, die an Jesus glaubt, dass du nicht wirklich ganz bist, dass du eigentlich nur eine Hälfte bist. Und das ist eine absolute Lüge. Du bist eine ganze Person, eine ganze Persönlichkeit. Gott hat alles in dich hineingelegt, was du brauchst. Und Mann und Frau sind nicht dafür da, damit man, wenn man dann irgendwann geheiratet hat, irgendwie dann auf einmal komplett ist, sondern dass etwas dazukommt. Und ich hatte schon mal eine Predigt, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, am Muttertag war das. Und da habe ich darüber gesprochen, was bedeuten die Worte Mann, Frau in Hebräisch und so weiter. Wie ergänzt sich das oder eben auch nicht? Warum gibt es so viel Streit manchmal auch zwischen Mann und Frau? Könnt ihr euch die Predigt anhören. Also, schauen wir uns ein paar Fakten an zu Frauen. Was gibt es Frauen in der Bibel, die geleitet haben? Gibt es Frauen in der Bibel, die gepredigt haben? Gibt es sogar PastorInnen in der Bibel oder nicht? Ich gebe euch einfach einige Fakten. Wir lesen einige Bibelstellen durch. Falls es dir zu viel ist oder du keine Zeit hast, um Notizen zu machen, es ist alles auf YouTube nachher verfügbar. Du kannst es auch in halber Geschwindigkeit laufen lassen. Das mache ich meistens. Meistens mache ich es umgekehrt, weil es mir einfach zu langsam ist. Ich versuche es langsam. Also wenn wir im Alten Testament lesen, dann sehen wir eigentlich die erste Leiterin, die eigentlich ein ganzes Volk geleitet hat, war Miriam. Und Miriam ist die Schwester von Aaron und von Mose. Und Miriam war nicht einfach nur so ein bisschen irgendwie da, auch noch so da, und Mose und Aaron haben das Volk durch die Wüste geführt, sondern Miriam hat aktiv mitgeleitet. Und es gibt mehrere Stellen, wo das steht. Gesundheit. Es gibt mehrere Stellen, wo das steht. Ich habe nur eine rausgenommen aus dem Propheten Micha, Kapitel 6, Vers 4. Hier steht: Ja, ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt und aus dem Haus der Sklaverei erlöst. Ich habe Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Also es war nicht einfach nur Mose und Aaron, wie vielleicht bei vielen von uns im Kopf ist, sondern es war auch Miriam, und sie hat aktiv mitgeleitet. Sie hat und ihr könnt die Geschichte lesen, sie hat aktiv das Volk mitgeleitet, und das bevor es die 10 Gebote gegeben hat und auch danach. Und ich finde das extrem interessant, weil es im Verlauf von der Geschichte, von der jüdischen Geschichte, eigentlich immer weniger wurde, bevor Jesus wieder kam. Und dann haben wir zum Beispiel Deborah, ich glaube, das ist eigentlich die bekannteste Leiterin. Deborah war eine Richterin. Deborah hat eine ganze Armee, eigentlich die ganze israelische Armee geleitet. Ihr könnt das nachlesen in Richter Kapitel 5 und 6. Extrem interessant. Also im Alten Testament hat Gott schon Frauen benutzt, nicht einfach nur Frauen benutzt in irgendwelchen Geschichten oder Szenarien, sondern er hat Frauen benutzt, die das ganze Volk geleitet haben. Denkt einmal an Esther. Esther war ja nicht die Königin vom Volk Israel. Aber Esther wurde die Königin von König Xerxes, Artaxerxes, wie auch immer der genau geheißen hat. Ihr werdet es bald hören, hoffentlich, von Lena. Das Buch Esther, extrem interessant. Esther hat sich zur Verfügung gestellt, und durch ihre Leitung, durch das, was sie gemacht hat, wurde das ganze Volk gerettet. Das ganze Volk Israel, alle Juden wurden gerettet, und Esther hat nicht nur einen Part irgendwie da gespielt, sondern sie hat den wichtigsten Part im Buch Esther logischerweise gespielt. Gott hat immer wieder Frauen benutzt, die spezifisch auch erwähnt werden. Und ich finde das extrem interessant. Also nur schon im Alten Testament und auch vor allem, das möchte ich betonen, unter dem Alten Bund haben Frauen zum Teil extrem wichtige Rollen gespielt. Kennt ihr die Frau? Ich glaube, sie heißt Abigail auf Englisch, ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Will es auch gar nicht wissen. Abigail, die hat sehr gut verhandeln können mit König David. Zum Beispiel. Und Gott hat sie benutzt, dass König David ihren Mann, damaligen Mann, nicht umgebracht hat. Der ist dann aber später gestorben und David hat sich die Frau geschnappt. Also, ja. Aber es gibt extrem viele Geschichten. Und was ich persönlich etwas vom Spannendsten finde, ist der Stammbaum von Jesus. Der Stammbaum von Jesus wird in der Bibel in zwei Evangelien aufgeschrieben, im Matthäus-Evangelium und im Lukas-Evangelium. Und wir finden in diesem Stammbaum, und das ist extrem unüblich für die Bibel, also es gibt keinen anderen Stammbaum, in dem Frauen vorkommen in der Bibel. Es gibt keinen Stammbaum, also jüdische Stammbäume werden normalerweise, kommen darin nur Männer vor. Auch schon der erste Stammbaum im ersten Buch Mose, Kapitel 5, alles nur, es werden nur die Männer aufgezählt. Und im Stammbaum von Jesus kommen 5 Frauen vor. Es kommen genau 5 Frauen vor. Und diese 5 Frauen sind folgende: Tamar, Rahab, Ruth, Bathseba und Maria. 1, 2, 3, 4, 5. Für Gott sind 5. Also diese 5 Frauen kommen im Stammbaum von Jesus vor, werden aufgelistet als einzelne Punkte. Und versteht ihr, das ist nicht einfach nur so, ah ja, ist ja klar, 5, cool, 5 Frauen da im Stammbaum von Jesus, das ist eine absolute Sensation. Nur schon, dass Matthäus und Lukas das überhaupt aufgeschrieben haben, zeigt, dass Gott ihren Schreiber in der Hand gehalten hat, dass Gott diese Evangelien aufgeschrieben hat und nicht sie, weil es einfach nicht üblich war. Du würdest gar nicht auf die Idee kommen, irgendeine Frau in einem Stammbaum von Messias reinzupacken. Geschweige denn diese 5 Frauen. Tamar ist mit ihrem Schwiegervater ins Bett gegangen und hat, also er war auch schuld, aber sie hat's angezeigt, sie hat sich als Prostituierte verkleidet. Auf der Straße, sie sind ins Bett gegangen, sie ist schwanger geworden und so weiter. Rahab war nicht einmal Jüdin. Rahab wohnte in Jericho, war eine Prostituierte in Jericho und hat die Auskundschafter versteckt, hat gelogen, und weil sie gelogen hat, ist sie im Hebräer Kapitel 11 als Glaubensheldin abgefahren, als sie ist Prostituierte. Ruth kommt aus einem Land, von dem Gott im Gesetz sagt, dass diese Leute überhaupt nicht geheiratet werden dürfen von Juden. Aus Moab. Sie ist eine Moabiterin. Und Ruth kommt in die Familie von Boas hinein. Sie heiratet Boas und kommt schlussendlich in den Stammbaum von Jesus. Bathseba, die Geschichte kennen wir. Auf Englisch ist noch viel lustiger, die ersten 4 Buchstaben, weil es ja beim Baden passiert ist. Bathseba ist die Frau von Uriah. Sie badet auf ihrem, wie sagt man dem, Rooftop-Pool. Badet sie, David auch auf dem Rooftop, von ihm höher wahrscheinlich, und sieht sie. Und eigentlich David bringt eigentlich Uriah, also den Mann von Bathseba, um, damit er schlussendlich Bathseba heiraten kann. Und Bathseba ist die Mutter von König Salomo, der Nachkomme wird von König David. Also überleg dir mal diese Dinge. Und Maria hat jetzt nichts Schlimmes gemacht, aber sie ist schwanger geworden ohne Sex. Und alle denken, die haben unehelichen Sex gehabt und sind noch gar nicht verheiratet. Also manchmal lesen wir die Geschichten und wir können uns gar nicht in die Storys hineinversetzen. Aber was will uns Gott hier sagen? Weil 5 bedeutet ja Gnade, das wissen wir mittlerweile. Und ich glaube, Gott will uns mit diesen 5 Frauen zeigen, die haben eigentlich nichts verloren in der Blutslinie vom Messias. Und trotzdem sind sie da. Trotzdem sind sie da. Und ich glaube, Gott will uns sagen, hey, Gnade ist immer stärker als Sünde. Jesus, seine Liebe, seine Gnade, das, was er ist als Person, überflutet Sünde, verschluckt Sünde. Auf Englisch sagt man swallows up sin, also es verschluckt oder es, ja, keine Ahnung, wie man es besser sagt. Aber Gnade oder die Person von Jesus ist immer größer als Sünde. Weißt du, du kannst Jesus nicht davon abhalten, dich zu lieben. Deine Sünden, alles, was du machst, kann Jesus nicht davon abhalten, dich zu lieben. Kann Gott nicht davon abhalten, dich zu lieben. Er liebt dich so oder so. Also wissen wir, Liebe ist größer als Sünde. Gott ist größer als Sünde. Und deswegen, obwohl alle diese Frauen extrem viel Sünde gemacht haben, extrem komische Sachen gemacht haben, wo ich mich auch gar nicht manchmal hineinversetzen möchte, aber es passiert bei mir automatisch. Tamar zum Beispiel, denke ich mir, wie hatten die das gemacht? Ist ja egal. Aber ich finde es einfach spannend. Gott nimmt 5 Frauen und setzt die in den Stammbaum von Jesus, um eigentlich die Geschichte des Evangeliums uns durch den Stammbaum von ihm selber zu erzählen und zu zeigen, hey, Jesus hat alles am Kreuz getan. Hat die Sünde auf sich genommen, absorbiert, damit wir nicht mehr verurteilt werden für unsere Sünde, sondern gerecht vor ihn treten können. Also ich könnte jetzt schon eigentlich, ich finde es gut. Dann die ersten, komischer Satz, ich weiß, die ersten, die die gute Nachricht weitererzählt haben im Neuen Testament, waren Frauen. Die ersten, die am Grab waren, als Jesus auferstanden ist, waren Frauen. Ihr könnt das nachlesen, zum Beispiel Johannes Kapitel 20, Vers 17. Die Frauen gehen zum Grab, weil sie eigentlich den Leichnam einbalsamieren oder irgendwas hat da. Was machen Frauen am Grab da am Morgen früh? Keine Ahnung. Sie gehen dahin, Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer, 2 Engel sind da und ein Gärtner. Ein Gärtner. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Gott hat den Menschen am Anfang in einen Garten gesetzt und hat ihm gesagt, du bist jetzt der Gärtner hier. Das war die erste Schöpfung. Am ersten Tag der zweiten Schöpfung, der neuen Schöpfung, ist Jesus als Gärtner und begegnet. Also ich finde es einfach genial. Ich finde es einfach nur genial. Also die Frauen kommen dahin und dann was passiert? Die Frauen rennen zurück zu den Jüngern und erzählen ihnen, hey, das Grab ist leer. Also die ersten, die die frohe Botschaft vom leeren Grab, vom auferstandenen Jesus erzählt haben, waren Frauen. Ich weiß. Ich bin ein Mann, ich predige das hier mit Leidenschaft, also zeigt auch ein bisschen Leidenschaft, vor allem wenn du eine Frau bist. Okay, die erste Frau, die den Heiden, den Ungläubigen, den Nichtjuden erzählt hat, dass Jesus der Messias ist, war eine Frau. Der erste Mensch, der es den Heiden erzählt hat, und zwar könnt ihr das nachlesen in Johannes Kapitel 4, das ist die Frau am Brunnen. Jesus muss nach Samarien gehen. Ich finde das so cool in der Bibel steht. Jesus muss dahin gehen. Und dann geht er an diesen Brunnen und sagt zu seinen Jüngern, hey, ich bin hungrig, geht mal zu McDonald's, holt mir irgendetwas zu essen. Und dann kommt diese Frau. Und weißt du, Jesus musste dahin gehen, weil er wusste, dass diese Frau dahin kommt. Und dann erzählt er der Frau alles, was sie gar nicht wissen konnte. Und diese Frau flippt komplett aus und rennt in ihr Dorf, wo sie sich vorher noch versteckt hat, wo sie sich vorher noch geschämt hat, sie ist extra am Mittag zum Brunnen gegangen, damit sie keiner anderen Frau da begegnet, weil normalerweise gehst du am Morgen, wenn es kühl ist, oder am Abend, wenn es kühl ist, und nicht am Mittag. Sie geht am Mittag dahin und begegnet Jesus, und das ist die einzige Person, der Jesus direkt ins Gesicht sagt, dass er der Messias ist. Und sie rennt zurück, ich meine, von Schamgefühlen, von nicht akzeptiert sein, von 5 Männern gehabt, von geschieden, von Loneliness, von all diesen Problemen, innerhalb von einer halben Stunde zur besten Evangelistin, die es wahrscheinlich je, weißt du, das ist das, was ich mir wünsche. Dass es mal so schnell geht. Wieso muss es immer so lange gehen? Ich glaube, das ist mehr in unserem Kopf drin. Vielleicht diese Geschichte studieren. Johannes Kapitel 3 kennt ihr ja. Das ist Nikodemus, der ein Mann, ein Pharisäer, der zu Jesus kommt in der Nacht. Und Nikodemus glaubt schlussendlich auch, dass Jesus der Messias ist. Aber es geht extrem lange. Johannes Kapitel 4, Jesus, da kommt nicht eine Frau am Tag zu Jesus, sondern Jesus geht am Tag zu einer Sünderin. Und sie begegnet ihm und sie rennt in ihre Heimatstadt und erzählt allen, kommt zu diesem Brunnen, da ist der Messias. Also die erste Frau, die den Heiden erzählt hat, oder der erste Mensch, der den Heiden erzählt hat, dass Jesus der Messias ist, war eine Frau. Und wir alle wissen, oder vielleicht wissen wir es auch nicht, aber die Frau ist das Meisterwerk der Schöpfung. warum? Weil sie vom Mann kommt. Das ist ja logisch. Oder am Anfang alle Frauen, Amen, die Frau. Nein, wirklich, die Frau, und das ist jetzt kein Witz, die Frau ist aus Gottes Sicht das Meisterwerk der Schöpfung. Er hat sie ganz, ganz, ganz am Schluss gemacht. Er hat sie nicht aus Dreck gemacht, sondern er hat sie aus Erbmaterial vom Mann gemacht. Und ich persönlich finde das ja extrem interessant. Und ich glaube, wir bleiben hier mal kurz ein bisschen stehen. Die Frau wurde in unserer deutschen Bibel oder auch englischen Bibel steht, dass Gott über den Mann einen Schlaf, also über Adam einen Schlaf kommen lassen hat. Und hat ihm dann eine Rippe entnommen und aus dieser Rippe hat er die Frau geformt. Aber wenn du das genau liest, dann weißt du, dass das nicht zwingend eine Rippe gewesen sein muss. Sondern da geht es mehr um das Bild vom Erbmaterial. Also Gott hat das Erbmaterial genommen, DNA und so weiter vom Mann und hat daraus eine Frau gemacht. Und wichtig ist nicht, dass es eine Rippe war, sondern die Stelle, wo er das Erbmaterial entnommen hat. In der Bibel steht, er hat dem Mann von der Seite Erbmaterial entnommen. Und dieses Wort von der Seite, das kommt ein paar Mal vor durch die ganze Bibel. Und ich persönlich finde das interessant. Das letzte Mal, dass es vorkommt, ist, als Jesus am Kreuz hängt. Und er ist schon tot. Und dann kommt ein Soldat, ein römischer Soldat, mit einem Speer und sticht ihn in die Seite. Und aus der Seite kommt Blut und Wasser heraus. Aber weißt du, wenn du da gewesen wärst mit einer Drohne oder keine Ahnung, mit irgendetwas, dann, und du hättest in die Seite von Jesus hineinschauen können, was hättest du gesehen? Sein Herz. Und jetzt einfach mal bildlich, was ist auf dem Herzen von Jesus? Warum ist er gestorben? Was war der Grund? Du, ich, wir sind der Grund, warum er gestorben ist. Und weißt du, durch den Tod von Jesus ist die Braut entstanden. Durch den Schlaf von Adam ist seine Braut entstanden. Durch den Tod von Jesus ist seine Braut entstanden. Ich sag's zu häufig für mich. Aber ich habe es extra hier noch aufgeschrieben. Die Kirche oder die Gemeinde, die Church, ist die Braut von Jesus. Und du kannst das nachlesen, zum Beispiel in Epheser 5, Vers 27. Und was ich so abgefahren genial finde, ist, dass hier steht, dass er die Braut ohne Pickel, ohne Tadel, ohne, wie sagt man das auf Deutsch, richtig cool. Makellos, genau. Das kann ja nicht sein. Viele denken, Gott rüstet eine Braut zu, die dann irgendwann makellos ist. Die Bibel sagt, die Braut ist in den Augen von Gott schon makellos. Er stellt sie makellos dar. Nicht, weil wir keine Fehler haben, sondern weil das Blut von Jesus an uns klebt. Also sein Tod hat die Braut, die Church, das ganze Kirchen-Gemeindezeitalter eingeläutet. Etwas ganz Neues ist geboren worden. Und wir sehen eigentlich, dass das eigentlich niemand gewusst hat. Jetzt wir im Nachhinein, wir wissen es. Aber damals, die Jünger von Jesus, die 3,5 Jahre jeden Tag mit ihm unterwegs waren, die waren total erstaunt, dass da jetzt auf einmal andere auch an Jesus glauben können. Juden gingen ja noch, aber als es dann Römer wurden und irgendwelche Leute aus Äthiopien oder irgendwelche andere Völker, das Hirn von den Jüngern, von Petrus und so weiter, ist geplatzt. Obwohl Jesus sie eigentlich darauf vorbereitet hat, sie waren total überrascht. Und irgendwann haben sie sich dann auch angefangen zu freuen, oder? Nachdem das Tuch dann genug mal vom Himmel heruntergekommen ist, zu Petrus hat er auch, okay. Aber ich finde das gewaltig. Du siehst eigentlich durch die ganze Bibel hindurch diese Bilder von Jesus, diese Bilder von seiner Church. Und erst wenn du das Neue Testament hast, hast du den Schlüssel, um das Alte Testament überhaupt zu verstehen, um das Ganze überhaupt zu sehen. Im Neuen Testament steht, das Alte Testament ist wie ein Schattenbild, ist wie ein Bilderbuch von Jesus. Aber wenn du Jesus nicht kennst, siehst du auch das Bilderbuch nicht. Siehst du auch die Schatten von Jesus nicht. Aber wenn du Jesus kennst, dann kannst du im Gegensatz zu jemandem, der nur das Alte Testament kennt, kannst du das Alte Testament mit ganz anderen Augen lesen und es wird lebendig. So wie die Geschichte von Adam und Eva zum Beispiel. Also, die Kirche ist die Braut von Jesus. Und jetzt habe ich mir gedacht, wie hat denn das Ganze überhaupt angefangen? Weil es ist ja offensichtlich, dass Frauen eigentlich durch jedes Zeitalter hindurch immer wieder verfolgt wurden, immer wieder heruntergemacht wurden, immer wieder tiefer gestapelt wurden, als sie eigentlich sind. Deswegen ist es auch irgendwann auf die andere Seite übergekippt. Und weißt du, das ist nicht jetzt erst in den letzten 50 Jahren passiert. Das ist schon zur Zeit von Paulus passiert, in Ephesus zum Beispiel. Kannst du in der Bibel lesen. Da waren die Frauen dominant. Das war ein Feminazismus, sagt man. Sagt man so. Habe ich gelesen, auf Wikipedia. Mega spannend. Aber durch die ganze Geschichte hindurch, nicht erst seit es Christen gibt, sind Frauen immer wieder unterdrückt worden. Und weißt du, heute, und das hat mich erstaunt, heute sind Frauen, die an Jesus glauben, die am meisten verfolgten Menschen auf der Welt. Nicht Männer, die an Jesus glauben, sondern Frauen, die an Jesus glauben. Nicht hier in der Schweiz, nicht. Aber du kannst es nachlesen in den Statistiken von verfolgten Christen. Frauen, die an Jesus glauben, sind die am meisten verfolgten Menschen auf dem Planeten. Warum? Es gibt einen Grund. Und weißt du, ich glaube, das Problem von uns ist dann häufig, wenn wir wissen, warum, bekommen wir Angst. Aber Gott will uns nicht wissen lassen, warum, damit wir Angst bekommen, sondern dass wir sicher sind, weil wir wissen, wer auf unserer Seite steht. Das Ganze geht zurück, aus meiner Sicht, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter als das, was ich euch jetzt zeigen werde. Aber es gibt eine Prophetie, die allererste Prophetie auf die Jungfrauengeburt, findest du im 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Und das lesen wir jetzt kurz zusammen. Hier spricht Gott mit der Schlange, mit dem Teufel und sagt zu ihm, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Gott sagt zum Teufel, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs, und hier habe ich extra das Wort Samen eingefügt, weil es interessant ist, dass hier das Wort Samen in Einzahl steht und wir alle wissen, eine Frau hat keinen Samen. Der Samen kommt vom Mann. Der Samen, die Jungfrauengeburt, wird dir den Kopf zermalmen. Und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Und das bezieht sich natürlich auf Jesus, der mit seinem Tod den Teufel besiegt hat, ihm den Kopf zertreten hat. Und das Kreuz selber ist der Ort, wo der Teufel ihn in die Ferse gestochen hat, sagt es in anderen Übersetzungen, oder die Ferse zermalmt hat. Der Teufel hat ja gedacht, jetzt habe ich gewonnen. Und hat nicht realisiert, dass das, was er dachte, was sein größter Sieg ist, seine absolut größte Niederlage war. Aber was ich interessant finde ist, der Teufel ist ja nicht dumm. Oder? Gott spricht mit dem Teufel und sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, weil aus der Frau etwas kommen wird, das ihm den Kopf zermalmen wird oder zertreten wird oder ihn einfach kaputt machen wird, weiß er ja genau, wo er angreifen muss. Er wusste ja nicht, wann das geschieht, weil er weiß nicht allwissend. Weißt du, dass du mehr weißt als er? Weil du the mind of Christ hast, weil du den Sinn von Christus hast, weil der Heilige Geist in dir lebt. Das ganze Insiderwissen von Gott lebt in dir. Aber der Teufel weiß nicht, er weiß, dass das passiert, er weiß aber nicht, wann es passiert. Und was er will ist, er will es verhindern. Deswegen der Streit zwischen Kain und Abel. Könnt ihr im Neuen Testament nachlesen. Der Teufel hat ihn verführt. Es war nicht einfach seine Idee, jetzt bringe ich den mal um. Oder? Nein, der Teufel hat den Samen gesät. Der Teufel hat die Gedanken angegriffen und weil er nicht wusste, welcher Samen der Frau, ist es der erste, der zweite, der dritte, der vierte, welche Generation ist es genau, also greife ich einfach mal bei der ersten an. Dann hat er gemerkt, wenn Gott etwas sagt, dann trifft es auch ein. Das hat der Teufel noch nicht gelernt. Oder? Er hatte ja keine Chance, aber ich kann dir sagen, der Teufel hasst Frauen. Aber weißt du was, Gott liebt Frauen. Wer ist stärker? Okay, hätten wir das mal geklärt. Und du siehst es durch die ganze Bibel hindurch, der Teufel versucht es ein ums andere Mal und er schafft es nicht. Er versucht es ja sogar noch mit Herodes. Als Herodes herausfindet, dass da diese Typen aus dem Morgenland kommen, lässt er ja alle Babys umbringen. Aber Jesus ist da schon lange weg in Ägypten. Oder Gott, weißt du, der Teufel ist immer ein bisschen hinterher. Wir denken immer, er greift an, aber eigentlich greift er nur an, weil wir zuerst angegriffen haben. Er ist nicht der, der etwas initiiert, er kann nur nachmachen. Und das hat er gemacht und deswegen ist es eigentlich in jeder Weltreligion so, dass die Frau nicht gleichgestellt ist, nicht den gleichen Wert hat wie der Mann. Und ich sage extra Religion, weil wir sind keine Religion. Wir haben einen lebendigen Glauben, bei uns geht es um eine Beziehung, bei uns geht es nicht um irgendetwas, das wir erfüllen müssen, sondern jemand anderes hat für uns alles erfüllt, damit der Weg frei ist. Und deswegen passiert Unterdrückung von Frau, und das ist mir wirklich wichtig zu sagen, das kann ja auch bei uns passieren. Weißt du, der Teufel hat es ja irgendwie geschafft, dass diese Gedanken über die Frau, ob es jetzt Predigen ist, Leiten ist, Lehren ist, was auch immer es ist, dass sich das irgendwie bei uns festgesetzt hat und eigentlich eine falsche Lehre entstanden ist über Jahrhunderte. Weißt du, nicht einfach nur so jetzt die letzten 50, 60 Jahre, sondern über Jahrhunderte hat er es irgendwie geschafft. Aber weißt du, ich glaube, dass es Zeit ist, dass die Offenbarung und eine biblische Sicht auch auf die Frau langsam wieder zurückkommt in die Church. Und wir sehen das, ich liebe zum Beispiel, wie Hillsong mit Frauen umgeht, wie sie Frauen einfach pushen und so weiter. Es gibt ganz viele moderne Gemeinden, bei denen das überhaupt kein Thema ist. Und ich wünsche mir eigentlich, dass es weltumspannend überhaupt kein Thema mehr sein muss oder überhaupt kein Thema mehr ist. Aber ich will dir einfach sagen, es kann auch bei uns passieren, dann, wenn wir religiös werden. In religiösen Kreisen, es kann eigentlich nur da passieren, wo du religiös bist. Und Paulus hat einige Dinge aufgeschrieben und die werden wir nachher, ich freue mich schon so, wir werden sie nachher anschauen. Ich habe mir aber gedacht, bevor wir anschauen, was hat Paulus geschrieben und was denken wir, dass er geschrieben hat, schauen wir an, was hat denn Paulus getan? Was hat er gemacht? Was hat Paulus gemacht? Und dann schau mal, ob das, was du im Kopf hast, was du denkst, was Paulus geschrieben hat, übereinstimmt mit dem, was Paulus gemacht hat. Und nicht einfach nur so vereinzelt, sondern ganz, ganz viele Male. Ich habe mir aufgeschrieben, Paulus hat Pastorinnen eingesetzt. Er hat Pastorinnen eingesetzt. Menschen, Frauen, die sich bekehrt haben, bei ihm hat er eingesetzt als Pastorinnen, als Leiter über Gemeinden. Und ich habe mal zwei rausgepickt. Priscilla und Nympha, oder wie auch immer man das ausspricht, ist ja egal. Priscilla und Nympha. Und ihr könnt euch die Namen aufschreiben. Wir gehen jetzt nicht durch alle Bibelstellen durch. Ihr könnt das selber nachlesen. Ich finde es so interessant. Und das ist derselbe Paulus, der anscheinend diese Dinge geschrieben hat, die irgendwo in deinem Kopf sind. Also Paulus hat die Frauen genau gleich behandelt wie die Männer. Priscilla und ihr Mann leiteten eine Zeit lang die Gemeinde in Ephesus. Paulus ging nach Ephesus, das kannst du nachlesen in Apostelgeschichte Kapitel 18. Paulus ging nach Ephesus und Priscilla und ihr Mann haben sich in Korinth davor bei Paulus, einer Predigt von Paulus, bekehrt zu Jesus und sind mit ihm mitgegangen. Und Paulus hat, nachdem er wieder weitergezogen ist, die Gemeinde abgegeben an Priscilla und ihren Mann. Und ja, Priscilla wird immer zuerst genannt. Normalerweise wird immer der zuerst genannt, der das Ganze leitet. Einfach um für das Verständnis. Also sie haben die Gemeinde in Ephesus geleitet, die Paulus initiiert hat. Und nachdem sie dann von Ephesus weitergezogen sind, hat Timotheus Ephesus übernommen als Pastor. Timotheus, sozusagen der Sohn von Paulus. Also das alles, was ich interessant finde, ist, die ganzen geschichtlichen Hintergrundsachen findet ihr eigentlich alle nicht nur in Geschichtsbüchern, sondern auch in Apostelgeschichte. Da steht alle Reisen von Paulus stehen da. Alles, was passiert ist an diesen Orten, wo er nachher diese Briefe hingeschrieben hat. Siehst du, da siehst du, was in Korinth passiert ist. Was ist in Ephesus passiert? Was ist in Athen passiert? Warum ist da nicht eine Riesen-Church entstanden? Warum ist in Ephesus übrigens, als Timotheus da geleitet hat, ist die Gemeinde angewachsen auf über 25.000 Menschen. Die haben sich im Amphitheater, das von den Römern gebaut wurde, versammelt. Und nachdem Jerusalem zerstört wurde, wurde Ephesus der Hotspot für alle Christen. Johannes ist dahin, der Jünger von Jesus, ist dahin gegangen. Mega viele Christen aus Jerusalem sind nach Ephesus gegangen und ein junger Kerl hat die Gemeinde da geleitet und sie ist angewachsen. Ich glaube, das war die erste Megachurch. Wir haben eine ganze Serie über Ephesus gemacht. Mega, mega, mega spannend. Und in Apostelgeschichte 18 kannst du nachlesen, was da mit Priscilla und ihrem Mann passiert ist. Nachdem, dass sie da in Ephesus waren, die Gemeinde sozusagen gesettelt haben, Fundament gebaut haben und angefangen hat, riesig zu werden, sind sie weitergezogen nach Rom und haben da auch noch eine Gemeinde gestartet. Römer Kapitel 16 kannst du das nachlesen. Paulus schreibt an sie, also Priscilla und ihr Mann waren Pastoren, also beide waren Pastoren. Und meine Betonung heute ist jetzt auf ihr. Sie war Pastorin. Paulus hat sie eingesetzt. Und weißt du, was sie auch noch gemacht hat? Sie hat Apollos das Evangelium erklärt. Apostelgeschichte 18, Vers 26. Ich habe gedacht, wir lesen das zusammen, aber was ich interessant finde, ich habe jetzt hier geschrieben, sie hat es ihm erklärt. Man könnte auch sagen, sie hat es ihm gelehrt. Wir lesen das, Apostelgeschichte 18, Vers 26. Und dieser, also Apollos, fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila, das ist ihr Mann, ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Und so weiter. Ich habe jetzt nur diesen Vers genommen. Also, und wenn jetzt nur der Mann von Priscilla das gemacht hätte, dann würde hier stehen Aquila und seine Frau. Vielleicht noch, höchstens noch. Aber hier steht zuerst Priscilla und Aquila. Die haben ihn gehört. Aquila, man. Nahmen sie ihn zu sich und legten ihn. Weißt du, der ist gekommen, der hat von Jesus gehört. Apollos hat gepredigt und dann haben sie gemerkt, gut, so. Einige Dinge sind schon gut, aber einige Dinge hat er noch nicht so richtig verstanden. Den laden wir ein. Der Typ ist Gold wert. War auch Gold wert. Und dann haben sie es ihm erklärt. Und weißt du, er hat es freimütig angenommen. Man könnte auch sagen, er hat Korrektur von einer Frau freimütig angenommen. Ja. Okay, weitere Pastoren. Ja, jetzt wird das Amen ein bisschen zu laut. weitere Pastorinnen, die Paulus eingesetzt hat, war zum Beispiel Chloe. Das könnt ihr in 1. Korinther Kapitel 11 nachlesen. Und so weiter und so fort. Ich habe jetzt nicht alle aufgelistet, aber ich will euch einfach, oder wir sind da miteinander auf dieser Reise dran, um zu sehen, hey, Paulus hat mit Frauen zusammengearbeitet. Und nicht nur auf Pastoren- oder Leiterebene, sondern auch auf anderen Ebenen. Was hat Paulus noch gemacht? Was hat er noch gemacht? Lesen wir mal Römer Kapitel 16. Römer Kapitel 16 übrigens, das letzte Kapitel des Römerbriefes, wo Paulus extrem viele Leute grüßt. Lustigerweise fast mehr Frauen als Männer. Lesen wir mal Vers 7. Römer 16, Vers 7. Grüßt Andronikus. Also es sind auch Namensempfehlungen für Kinder, falls ihr bald Kinder bekommt. Grüßt Andronikus und Junia. Junia ist eine Frau. Es gibt Bibelübersetzungen, da haben sie das umgeändert in Junias, in einen Mann. Aber zum Glück haben wir heute Urtext online zur Verfügung. Junia, meine Landsleute, die schon vor mir an Jesus geglaubt haben, sie waren mit mir zusammen im Gefängnis und nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Das ist eine Frau. Da ist das Wort Apostel. Das geht doch nicht. Also ich gebe euch nur, wirklich nur Nuggets. Ihr könnt selber die ganzen Zusammenhänge und alles durchlesen. Ich will euch nur zeigen, hey, es gab Frauen, die waren Pastoren, es gab Frauen, die waren Diener, es gab Frauen, die waren Diakone, Leiter und so weiter. Und es gab sogar Frauen, die unter den Aposteln eine herausragende Stellung einnehmen. Interessant. Interessant. Aber immer gut für die Männer ist ja diese, wie heißt sie, Schwester Phoebe. Kennt ihr das? Ich habe mehr Predigten über Schwester Phoebe gehört, als über Junia, die anscheinend eine ziemlich wichtige Rolle hier hatte, die schon vor Paulus selber überhaupt gläubig geworden war. Gut, gehen wir mal diese Schwester Phoebe an. Weil bei der, das ihr müsst es lesen. Also Römer 16, Vers 1. Ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist. Er ist ein ganz bekannter Ort. Ist das heutige New York? Hat da noch anders geheißen? Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo es ist. Irgendwo in der Gegend von Ephesus, nehme ich jetzt mal an. Irgendwo in Griechenland oder Mazedonien oder so. Mazedonien, Angel, kennst du diesen Ort? Ja. Also und hier steht, und das ist ja cool an der deutschen Übersetzung für uns Männer, eine Frau, eine Schwester im Glauben, Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde ist. Und aus diesem Vers ist diese Lehre entstanden, ja, Frauen sind schon gut, aber nur als Diener in den Gemeinden. Also sie dürfen schon mitmachen, nicht in Leitungspositionen oder so, aber als Dienerin, oder? Im Barteam, im Kochteam, im Putzteam, im Hausputzteam, vom Pastor, wisst ihr, was ich meine? Weißt du, dienen ist ja nichts Schlimmes. Aber was daraus entstand, ich bin ausgeflippt, als ich das online gesehen habe. Ich wäre nie im Leben darauf gekommen. Deswegen hat mich interessiert, was bedeutet denn dieses Wort Dienerin? Was bedeutet dieses Wort, Schwester Phoebe, die Dienerin? Dienerin bedeutet Diakonos Prostatis. Und ich glaube, Diakonos, das ist uns bekannt aus der Landeskirche, Diakon, oder? Auch aus der Bibel übrigens. Diakon ist ja eigentlich auch jemand, der dient. Jemand, der dem Pastor dient oder der Leitung dient. Aber was ist dieses Prostatis? Tönt wie Prostata. Hat vielleicht irgendetwas damit zu tun? Ich weiß es nicht. Aber was ich interessant finde, es ist ein griechischer Begriff, ein weiblicher Begriff, der nur für Frauen verwendet wird. Prostatis und es bedeutet, eine Frau, die über andere gesetzt ist. Eine Frau, die über andere gesetzt ist. Also hat unsere liebe Schwester Phoebe, ist eine Dienerin, aber Dienerin bedeutet eine Frau, die über andere gesetzt ist. Also hat sie nicht einfach nur eine dienende Funktion, sondern eine leitende Funktion. Und wir wissen ja alle, das beste Leiterschaftsprinzip ist dienende Leiterschaft. Also eigentlich der Inbegriff von dem an das, was wir glauben, ist diese Schwester Phoebe. Hätte sie sich vielleicht einen besseren Namen aussuchen können, aber das werden Leute von uns auch sagen. Außer von mir natürlich, ich habe total biblischen Namen. Also Prostatis bedeutet eine Frau, die über andere gesetzt ist. Jetzt die Frage. Dürfen Frauen in der Gemeinde sprechen und predigen und lehren? Also die Antworten haben wir jetzt schon gesehen, oder? Ich habe euch jetzt extra so ein bisschen durchgeführt. Dürfen Frauen sprechen, predigen und lehren in der Church? Laut Paulus, laut seinem Dienst, laut dem, was er gemacht hat, laut dem, wie er Leute eingesetzt hat, gesalbt hat, ihnen Aufgaben gegeben hat, gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Alle sind berechtigt, alle Aufgaben einzunehmen. Du kannst sogar Pastorin werden. Abgefahren, oder? Gut, wir wissen jetzt, was Paulus gemacht hat. Und wenn wir uns dann diese Frage stellen, dann ist für uns klar, wenn wir sehen in Apostelgeschichte, was Paulus gemacht hat, ist für uns klar, eine Frau darf sprechen, eine Frau darf predigen, eine Frau darf lehren, eine Frau darf mitarbeiten, eine Frau darf auch nicht mitarbeiten, eine Frau darf alles, was ein Mann auch darf. Und dann lesen wir auf einmal im 1. Korintherbrief im Kapitel 14. Das möchte ich mit euch jetzt anschauen. Also du hast jetzt das im Hinterkopf und du sagst, nach all dem, was ich gehört habe über Paulus, ja, Paulus ist dafür, also Gott durch Paulus ist dafür, dass Frauen in der Church sprechen, predigen, lehren und so weiter dürfen. Also dann lesen wir jetzt einen Vers, den Paulus aufgeschrieben hat. 1. Korinther Kapitel 14, Vers 34. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Ja, die Männer extrem langsam mit dem Amen. Extrem langsam. Wenn sie aber etwas lernen wollen, ja, okay, es ist ein bisschen angeheizte Stimmung, ich weiß. Also, nochmal zurück. Dürfen Frauen in der Gemeinde sprechen, predigen und lehren? Ja. Eure Frauen aber sollen in der Gemeinde schweigen. Ich lese es nochmal, es tönt so gut. Denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Und ich frage mich, was geht ab? Was geht denn hier ab? Also, ehrlich gesagt, mich tangiert es ja nicht. Mich interessiert es jetzt auch nicht so, also ich könnte auch sagen, mich interessiert das nicht. Ich habe auch schon die Bibelverse zugeschickt bekommen und habe gedacht, ja, also ich bin ja ein Mann, also musst du halt selber herausfinden. Was geht hier ab? Das ist eigentlich die Frage, die ich mir gestellt habe, die du dir vielleicht auch gestellt hast. Also Paulus schreibt diese Sätze auf. Eine Frau darf nicht sprechen, sie muss schweigen in der Gemeinde. Wenn sie etwas lernen will, wenigstens darf sie was lernen. Wenn sie etwas lernen will, soll sie zu Hause ihren Mann fragen. Und die übliche und auch die Meinung oder das, was die Erklärung dafür ist von den Leuten, die sagen doch, die Frau darf doch predigen, sie darf doch lehren, sie darf doch sprechen, Die übliche Meinung und auch die Meinung, die ich bis vor einigen Stunden auch vertreten habe, ist folgende. Es ist kulturell bedingt. Weil damals in Korinth waren nur die Männer gebildet. Es war nicht möglich, für Frauen Schulbildung zu bekommen. Das heißt, Frauen und Männer haben nicht nur in der Church, auch sonst überall, getrennt gesessen. Männer vorne, Frauen hinten. Und jetzt haben diese Frauen, weil sie ja nicht gebildet sind, extrem viele Fragen im Gottesdienst. Und weil sie Frauen sind, können sie die auch nicht für sich behalten. Nein, es gibt auch mehr. Also ihr versteht die Erklärung, oder? Frauen fangen an, von hinten nach vorne zu rufen, zu ihren Männern zu rufen. Hey, Hans! Was hat der Prediger damit gemeint, oder? Und es entsteht ein Tumult, es wird extrem laut, weil es gibt ja nicht nur zwei Frauen in dieser Gemeinde, es gibt mehrere Frauen, weil es ist ja Korinth. Es gibt mehrere Frauen da in dieser Church und die fangen alle an wild durcheinander, oder? Ich bin vorne am Predigen, stellt euch das vor, ich bin vorne am Predigen und alle Frauen fangen irgendwie an laut zu sprechen und es entsteht ein Tumult und Paulus sagt hier, hey, take it easy. Wenn ich am Predigen bin, wenn Gottes Wort kommt, dann seid einfach ruhig und wenn ihr irgendetwas nicht versteht, dann geht zu Hause und fragt eure Männer. Und ich habe mir gedacht, als ich das erste Mal gehört habe, gute Erklärung. Mega gute Erklärung und plausibel. Also finde ich immer noch plausibel. Oder? Die hatten keine Schulbildung, weil, weißt du, Schulbildung für die Frau, weißt du, wann das kam? Auf diesem Kontinent. Ihr solltet es eigentlich wissen, wenn ihr schon genug lang bei uns in der Church seid. Wir hatten mal, keine Ahnung mehr wann, eine Predigtserie über His Story, wo es um History ging, um die Geschichte. Und da haben wir Genf angeschaut und Calvin. Und Calvin, der nach Genf kam, als Genf die stinkendste Stadt Europas war, hat das Evangelium angefangen zu predigen, hat Bibeln verteilt, hat gedruckt und so weiter und hat angefangen, die Wirtschaft anzukurbeln. Aber das war ja nicht er, sondern das, was ihn antrieb. Und in 25 Jahren wurde Genf von der stinkendsten Stadt Europas zu der aufblühendsten Metropole Europas. Nicht wegen Bitcoin, sondern wegen Gottes Wort. Und Calvin und seine Compadres waren die ersten, die eingeführt haben, dass Mädchen auch staatlich in die Schule dürfen. Schulbildung nicht nur, wenn sie genug Geld haben, dahin können, sondern dass jedes Mädchen dahin darf. Also ist diese Erklärung für mich mit der Schulbildung, ist die, ja okay, Calvin kam ja erst viel später, 1500, irgendwie 40 oder so, oder 30, und das macht für mich Sinn, oder? Macht extrem Sinn. Ich habe mich trotzdem gefragt, was geht hier ab? Und ich glaube, dass es eine bessere Erklärung gibt für das, was Paulus hier aufgeschrieben hat. Und die möchte ich euch jetzt noch kurz präsentieren oder vielleicht auch ein bisschen länger. Ich möchte euch einfach die präsentieren und wir nehmen einfach nur Gottes Wort und schauen nur Gottes Wort an. Apostelgeschichte Kapitel 2. In Apostelgeschichte Kapitel 2 passiert etwas, das von einem Propheten, vom Prophet Joel, vorausgesagt wurde. Und der Heilige Geist kommt auf diese 120 und alle fangen an, das Evangelium zu erzählen. Und es gibt Leute von verschiedenen Nationen, die verstehen das Evangelium in ihren eigenen Landessprachen. Also eine ganz abgefahrene Szene. Und irgendwann steht Petrus auf und erklärt den Leuten, was abgeht, weil es ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat. Und dann zitiert er aus diesem Propheten Joel in Apostelgeschichte 2, Vers 17. Und du musst dir vorstellen, vor dieser Zeit war es für jüdische Frauen nicht möglich, Bildung zu bekommen. Es war nicht möglich, du durftest nicht öffentlich sprechen. Es gab einen extra Raum im Tempel. Du durftest gar nicht in den Tempel hinein. Du durftest nur vor den Tempel sein als Frau. Und ich persönlich hab mir da gedacht, als ich das gelesen habe, 1. Korinther 14 nochmal, 34, eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Jetzt kommt Paulus, der das Gesetz kennt und schreibt das auf. Etwas, das gar nicht im Gesetz vorkommt, sondern nur in rabbinischen Traditionen, die später hinzugefügt wurden. Weil die Rabbis, die Männer, nicht wollten, dass die Frauen die Schriftrollen, die heiligen Schriftrollen studieren können. Deswegen, Jesus wollte nie, oder Gott wollte nie, dass die Frauen nicht in den Tempel hinein können. Die Rabbis wollten es. Könnt ihr euch noch an die Predigt erinnern? Schmaler Weg, breiter Weg? Könnt ihr sie sonst anhören? Sie ist irgendwo online. Genau um das, was da abgeht, genau um das geht es eigentlich. Rabbis haben Traditionen erfunden, mehrere hundert Jahre nachdem das Gesetz von Mose eingeführt wurde, damit Frauen unterdrückt werden. Deswegen habe ich vorher gesagt, Religiosität ist das, was solche Dinge hervorbringt. Das ist die Frucht von Religiosität. Frauen haben sogar ein Verbot bekommen, zu sprechen. Aber das ist nicht im Gesetz verankert. Also weswegen schreibt Paulus, wie es das Gesetz vorschreibt? Komisch, oder? Also ich fand es komisch. Ich habe wirklich gedacht, warum schreibt er das auf? Er kennt das Gesetz in- und auswendig. Er war der Obergesetzeslehrer. Und jetzt ist er der Prediger der Obergnade. Und jetzt schreibt er auf, wie das Gesetz es vorschreibt. Ich meine, hat er irgendwie Drogen genommen oder irgendwie? Und dann bin ich im Gesetz nachschauen gegangen, habe gemerkt, das steht da gar nie drin. Weil ich fand es ja komisch, dass in meiner Bibel kein Querverweis da war zum Gesetzestext. Das sind einfach Dinge, die mich interessieren. Ich weiß, euch vielleicht nicht. Jetzt sind wir bei Apostelgeschichte 2. Du musst dir vorstellen, keine Frau war es erlaubt, überhaupt zu sprechen, geschweige denn irgendwelche geistlichen Dinge zu tun, in den Tempel zu kommen, mit Gott eine Beziehung zu haben oder sonst irgendetwas. Jetzt ist Jesus gestorben, jetzt ist Jesus in den Himmel gegangen, der Heilige Geist kommt und er kommt auf alle, egal ob Mann oder Frau. Apostelgeschichte 2, Vers 17. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Also weißt du, Petrus hat das gesagt, inspiriert vom Heiligen Geist, weil Petrus wusste, dass das im Alten Testament steht. Und weißt du, kein Jude, am liebsten hätten sie diesen Satz wahrscheinlich rausgelöscht, die Rabbis. Aber weil sie so gewissenhaft sind, haben sie die Bibel über Jahrhunderte, Jahrtausende immer ganz korrekt übersetzt. Auch wenn es ihnen vielleicht voll gegen den Strich ging. Auch wenn sie das Kapitel 53 in Jesaja bis heute nicht lesen. Trotzdem ist es drin. Weil es ist Gottes Wort. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Also eine Frau hat bis dahin nicht einmal sprechen dürfen irgendwo im Tempel oder da reingehen dürfen oder an irgendwelchen Versammlungen teilnehmen und jetzt auf einmal dürfen sie sogar prophetisch reden. Das ist eine absolute Sensation. Wir verstehen manchmal vielleicht nicht, wie absolut bahnbrechend das war, was da passiert ist. Das war die absolute Sensation. Niemand, der da war, hat es verstanden. Erst im Nachhinein. Also Paulus weiß, was hier passiert ist. Und er kennt, besser als wahrscheinlich Petrus, den Propheten Joel. Und weiß genau, was in diesem Propheten steht. Also Paulus weiß genau, was passiert ist. Paulus hat erlebt, wie Frauen prophetisch geredet haben. Paulus hat Pastorinnen eingesetzt. Paulus hat Leiterinnen eingesetzt. Paulus hat erlebt, wie der Heilige Geist auf Menschen kommt, egal was für eine Farbe, was für ein Geschlecht, egal was. Deswegen schreibt er auch, in Christus sind wir alle eins. Da ist weder Frau noch Mann, weder Grieche noch Heide, weder Jude noch irgendwas. Alle sind eins. Oder? Und wir machen daraus Gender Mainstreaming, oder? Das heißt nicht, dass du kein Mann mehr bist oder keine Frau mehr bist. Das wäre dann das andere Extrem. Aber Gott macht keinen Unterschied zwischen Personen, zwischen Farbe, zwischen Geschlecht. Der Heilige Geist ist auf alle gefallen. Auf die 120, die da waren. Und es waren einige Frauen da. Also, was macht Paulus im ersten Korintherbrief? Und das ist das, was mich so nachdenklich gemacht hat. Warum schreibt er das über das Gesetz? Das war für mich der Hint, um die tiefer zu graben. Was macht Paulus über den ganzen ersten Korintherbrief? Er beantwortet Fragen. Paulus beantwortet eine Frage nach dem anderen, weil er die Fragen in Form von einem Brief bekommen hat von der Gemeinde in Korinth. Und die hatten Fragen zu ganz verschiedenen Dingen, zum Beispiel, wie sieht jetzt das aus mit der Jungfräulichkeit? Darf man jetzt Sex haben, erst wenn man geheiratet hat oder nicht? Darf man mit den Tempelprostituierten noch ins Bett oder nicht? Ihr lacht jetzt, das waren die Fragen da. Das ist bei uns zum Glück heute nicht mehr so, hoffentlich. Aber Paulus nimmt sich die Zeit im ersten Korintherbrief und beantwortet eine Frage nach der anderen. Und ich habe extra, um euch das zu beweisen, obwohl ihr das ja selber nachlesen könnt, einige Stellen rausgeschrieben. 1. Korinther 7, Vers 1. Ich habe immer nur den ersten Satz. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut, dass ein Mann eine Frau hat und so weiter. Also Paulus beantwortet Fragen, die ihm geschrieben wurden. Erst ein Kapitel weiter, 1. Korinther 8, Vers 1. Was aber das Götzenfleisch betrifft, so wissen wir, und dann gibt er die Antwort auf die Frage, die gekommen ist. 1. Korinther 12, Vers 1. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Und dann fängt er an, über die Geistesgaben zu reden und was die Geistesgaben sind und warum sie für die Gemeinde sind und so weiter. Was es für Geistesgaben gibt und so weiter. 1. Korinther 16, Vers 1. Was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so sollt auch ihr so handeln wie die und die. Also wir sehen durch den ganzen 1. Korintherbrief, da kommen Fragen. Und Paulus nimmt diese Fragen auf und beantwortet eine Frage nach der anderen. Und das Coole ist, er beantwortet so genial. Er sagt zum Beispiel, für die, die Fragen haben wegen Tempelprostituierten, sagt er nicht, geht nicht mit den Tempelprostituierten ins Bett, das ist Sünde, sondern er sagt, wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Für die, die gerne ihre Brüder und Schwestern im Glauben vor das Gericht ziehen würden, sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Also die Antwort von Paulus ist häufig, wisst ihr nicht? Komm zurück und realisiere, was deine Identität ist. Komm zurück und realisiere, du bist immer noch ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist nicht weggegangen, weil du gesündigt hast. Realisiere, wer du bist. Realisiere, dass du zu größeren Berufen bist. Und die Dinge, mit denen du dich beschäftigst, werden so klein. Also Paulus baut eigentlich Identität. So, und jetzt wissen wir, Paulus beantwortet Fragen. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Text. 1. Korinther 14. Vers 34. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. In der Versammlung zu reden, im Tempel zu reden. Kommt ihr langsam auf den? Könnte es sein, dass Paulus hier eine Frage zitiert? Eine Frage, die ihm gestellt wird? Und dass es nicht seine Meinung ist, sondern das, was diese Leute, die ja auch Juden sind, schreiben, so wie das Gesetz es vorschreibt, obwohl es gar nicht im Gesetz steht. Und Paulus weiß ja, dass es nicht im Gesetz steht. Paulus weiß, dass es nicht schändlich ist, für eine Frau in der Gemeinde zu sprechen. Das sind nicht die Worte von Paulus. Es ist eine Frage, die ihm gestellt wird. Wie komme ich darauf? Kontext. Zusammenhang. entweder vorher oder nachher oder am besten einfach mal alles im Zusammenhang durchlesen. Für das haben wir jetzt leider keine Zeit, deswegen habe ich einfach den nächsten Vers genommen. Was? Ist das eure Meinung? Bildet ihr euch etwa ein, Gottes Botschaft sei von euch in die Welt ausgegangen? Oder glaubt ihr, die einzigen zu sein, die sie gehört haben? Was? Ist das eure Meinung? Weißt du, dass dieser Satz in keiner deutschen Übersetzung überhaupt vorkommt? Jetzt wird's interessant, da gehen wir nachher darauf ein. Ich habe extra den Urtext in Griechisch hier übersetzt für euch. Paulus sagt, was? Ist das eure Meinung? Bildet ihr euch etwa ein, Gottes Botschaft sei von euch in die Welt ausgegangen? Und nur von Männern, oder? Das ist Betonung eigentlich auf Männer. Oder glaubt ihr, die einzigen Männer zu sein, die sie gehört haben? Und dann geht's weiter, es geht weiter, Zusammenhang. Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistlich, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Also das, was Paulus jetzt aufschreibt, das, was nach diesem Satz kommt, ist ein Gebot des Herrn. Nicht das, was vorher kommt, was wir fälschlicherweise als ein Gebot des Herrn angeschaut haben, sondern das, was nachher kommt. Wenn es aber jemand missachten will, der missachte es. Und dann kommt die Antwort von Paulus. Und er selber sagt, das ist ein Gebot des Herrn. Die Antwort von Paulus nimmt Bezug auf Apostelgeschichte Kapitel 2. Also, meine Brüder und Schwestern, strebt nach der Gabe, in Gottes Auftrag prophetisch zu sprechen und hindert keinen, in Sprachen zu reden. Also kannst du es sehen? Also mir ist heute wie Schuppen von den Augen gefallen, ehrlich gesagt. Also meine Brüder und Schwestern, weißt du, in den meisten Übersetzungen wird Schwestern gar nicht eingefügt. Bis ich da geschaut habe, das Wort kommt vor, 2. Apostelgeschichte 2, Vers 17. Oh mein Gott, da haben sie ein Wort vergessen. Ich persönlich finde es interessant. Das ist auch interessant. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Wichtig. Also gehen wir nochmal zurück. Was ist das eure Meinung? Das Geld, das ich hier gelb markiert habe, was ist das eure Meinung? Dieser Teil kommt in keiner deutschen Übersetzung, die ich angeschaut habe, vor. Aber in ganz vielen englischen Übersetzungen. Aber auch in den englischen Übersetzungen, nicht in allen. Und das hat mich stutzig gemacht. Das hat mich interessiert gemacht. Da habe ich gemerkt, wieso steht's da nicht? Und Gott sei Dank haben wir heute Zugriff auf so gute Datenbanken online, wo wir Textus Receptus und alle Urtexte allgemein anschauen können, die Scans anschauen können und schauen, werden diese Wörter da wirklich verwendet? Und was mich interessiert ist, werden diese Wörter nicht nur da verwendet, sondern auch irgendwo anders? Und ich habe natürlich einen Text gefunden. 1. Korinther, gleicher Brief. Kapitel 11, Vers 22 lesen wir jetzt nicht, aber in Kapitel 11, Vers 22 kommt genau das gleiche Wort vor, das hier mit was ist das eure Meinung übersetzt wird. Also ich finde es gut. Und die Zeit ist eigentlich um. Es fehlt noch, natürlich. Wir lesen noch kurz einen Vers miteinander durch, oder? Ich erkläre es dann nur ganz, wirklich ganz, ganz kurz. Aber ich habe gedacht, ich mache ja irgendwann einen Kurs und dann können wir jeden Bibelvers, auch den mit dem Kopftuch zum Beispiel, noch reinnehmen und so weiter. Aber was ich eigentlich möchte ist, lies die Bibel genau. Lies es genau und wenn der Heilige Geist dich auf etwas aufmerksam macht, dann geh dem nach. Schau es nach, du hast die Möglichkeit. Jeder hat die Möglichkeit, das zu tun. Vielleicht ist nicht jeder gleich begabt. Dann gehst du irgendjemanden fragen, wenn du Fragen hast. Deswegen sind wir eigentlich hier. Also 1. Timotheusbrief 2, Vers 11. Hier steht, hat auch Paulus geschrieben, eine Frau soll still lernen in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Das ist der zweite Stolperstein. 1. Timotheus 2, Vers 11 und 12. Also die ganze Passage geht eigentlich noch weiter. Wir nehmen jetzt einfach mal diese zwei Verse. Ich glaube, in Grace Talks haben wir den letzten Teil schon beantwortet. Also, 1. Timotheus 2, Vers 11 nochmal. Was mir hier in das Auge springt, ist gelb. Eine Frau soll lernen. Und schon fängt es bei mir wieder an zu rattern, weil eigentlich ist es ja gar nicht erlaubt für eine Frau, Dinge über Gott zu lernen in der rabbinischen Kultur. Und Paulus sagt hier, er spricht hier zu Timotheus, übrigens im ersten Kapitel sagt er zu Timotheus, vergiss nicht, wer dich gelehrt hat. Und es war eine Frau. Und eine Frau soll still lernen in aller Unterordnung. Und dieses Wort still wird in deutschen Übersetzungen häufig in der Stille übersetzt. Es wird so verstanden wie, sie soll in die Stille gehen oder sie soll still sein, wenn sie lernt. Ich meine, wenn du lernst, ich weiß nicht, was für Geräusche du genau machst. Aber dieses Wort still bedeutet eigentlich nichts anderes als demütig. Es bedeutet nicht, sie soll ruhig sein. Sie soll still sein. Demütig. Demütig lernen in aller Unterordnung. Und da ist das Wort, das wir nicht gerne hören oder das die Frauen nicht gerne hören. Und wir schauen das jetzt nicht im Detail an. Ich finde das voll okay so. Nein, wir schauen es an. Also, wenn du das Wort demütig hörst, was kommt dir als erstes in den Sinn? Mir kommt als erstes in den Sinn, Gott sagt, ich schenke meine Gnade den Demütigen, und den Stolzen widerstehe ich. Also eine Frau soll demütig lernen in aller Unterordnung. Und dieses Wort Unterordnung ist ganz interessant, weil es nicht das Wort Unterordnung ist, wie eine Frau soll sich dem Mann unterordnen, sondern die Frau soll sich der Botschaft unterordnen. Wenn du demütig bist, kann Gnade zu dir kommen, das heißt die Botschaft vom Kreuz kann zu dir kommen. Warum sagt Paulus das hier so ausdrücklich? Weil Timotheus, wie wir vorher gelernt haben, der Pastor ist von der Gemeinde in Ephesus. Und Ephesus hatte ein riesiges Problem. Ephesus war dominiert von Frauen. In einem negativen Sinne. Ephesus hatte eine Göttin, die Göttin Diana, die angebetet wurde. Und die Frauen hatten in Ephesus mehr zu sagen als die Männer. Jetzt einfach so in Ephesus, in der Stadt Ephesus. Und Paulus spricht hier aber zur Gemeinde und stellt die Ordnung, die göttliche Ordnung, die göttliche Sicht wieder her. Er sagt, Frauen sollen still, also Frauen sollen demütig sein. Sie sollen sich der Botschaft unterordnen. Nicht der Botschaft von Diana oder von Artemis oder von irgendwelchen anderen Göttern, sondern sie sollen sich der Botschaft unterordnen von Jesus. Wie geschieht das? Mit Demütigkeit. Indem du realisierst, hey, ich bin nicht so gut, wie ich denke, ich brauche einen Retter. Und dann sagt er aber, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren. Nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Still, demütig. Sie soll sich demütig verhalten. Was bedeutet das hier? Hier haben wir das Problem, dass das Wort lehren vorkommt. Eine Frau darf nicht lehren, das kann auch heißen, eine Frau darf nicht predigen, sie darf keine Lehrerin sein und so weiter, sagt das mal Joyce Meyer. Weißt du, wenn Gott nicht will, dass Frauen lehren, warum werden so viele Leute gerettet durch Frauen? Warum werden so viele Frauen gesegnet durch Frauen, so viele Männer gesegnet durch Frauen? Also diese komischen Gedanken, die sich irgendwo bei uns eingepflanzt haben. Warum ist Paulus hier so scharf? Es hat mit dieser Göttin Diana zu tun. Du kannst nachlesen in Apostelgeschichte 18 bis 20, wenn es dann irgendwann kommt. In Apostelgeschichte 18 bis 20 kannst du nachlesen, was passiert ist, als Paulus nach Ephesus gekommen ist. Er war 3 Jahre da. Und weißt du, nicht nur die Frauen sind ausgeflippt, auch die Männer sind ausgeflippt, weil sie auf einmal keine Statuen mehr von der Göttin Diana machen konnten. Auf einmal konnten sie kein Geld mehr verdienen mit Götzendienst, weil da jemand war, der sagt, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Retter, Jesus Christus. Ihr könnt diese Statuen alle in den Müll werfen. Das war die Botschaft eigentlich von Paulus. Und Paulus wurde wegen dem verfolgt. Von den Männern. Und ich sage es jetzt mal so, von den Schlappschwänzen. von Ephesus. Und die Frauen waren so dominant, dass Paulus eingreifen musste und er sagt ihr, und das finde ich interessant, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, nicht, es gehört zusammen, nicht, dass sie über den Mann herrscht. Und das ist das, was in Ephesus war. Die Frauen haben, weil sie so eine starke Göttin gehabt haben, das Zepter in die Hand genommen und haben über die Männer geherrscht in einer ungesunden Art und Weise. Und Paulus sagt eigentlich nichts anderes als, hey, Gottes Ordnung ist eine andere. Frau und Mann sind gleich. Eine Frau hat nicht mehr zu sagen als ein Mann hat nicht weniger zu sagen als eine Frau. Eine Frau darf nicht aufstehen in der Church und sozusagen über die Männer herrschen in dieser dominanten Art, sondern demütig. Sie soll sich demütig verhalten. Interessant, oder? Weiter gehe ich jetzt da, glaube ich, nicht mehr darauf ein, weil es ist schon fast 9:30. Und ich würde sagen, wir hören hier auf. Nächstes Bible Study, habe ich, glaube ich, gar keinen Screen, aber nächstes Bible Study ist in 2 Wochen und das Thema wird sein Heilung. Und nicht einfach nur Heilung, sondern wir werden eine ganz bestimmte Geschichte anschauen, wie Gott die Church weltweit heilen will und wie Gott die nächste Generation erreichen will. In dem Gleichnis von der Blut, oder in dem Geschichte von der blutflüssigen Frau werden wir eintauchen, werden die Details anschauen, wir werden schauen, was bedeuten die letzten Worte im Alten Testament, wo steht, dass der Sohn Gottes kommt mit Heilung unter seinen Schwingen, unter seinen Flügeln, was bedeutet das, was hat das mit dieser Frau zu tun, was hat das mit der nächsten Generation zu tun, mit Teenagern und so weiter. Also ich freue mich extrem darauf, es wird genial.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.